Couch.
Das ganze Jahr lang ist es ruhig im Dschungel. Es ist brütend heiß. Die Affen singen, die Grillen zwitschern. Bis im Februar und Januar ein paar furchtbare Stars vorbeikommen. Aber dann wird es relativ bald wieder ruhig. Und es gibt nur eine Gruppe von Affen, die diese Ruhe durchbrechen. Und das sind wir, die Brüllaffen. Wir bringen Stimmung in den Dschungel und Unterhaltung an euer Ohr. Und das jetzt sogar schon zum 276. Mal. Die Brüllaffen, das sind der Spritti.
Hallo. Und die Apfelkern.
Hallo.
Ja, dann fangen wir jetzt an mit unserem Krach. Es gab kurzes Feedback. Ich habe letzte Woche ja Black Lightning vorgestellt und Reinhard hat noch erwähnt, dass die Serie auf Netflix ist und wirklich eine Spitzensendung ist. Also wenn ihr mir nicht geglaubt habt, dann glaubt Reinhard. Ich habe jetzt die dritte Folge gesehen. Auch die dritte Folge steht in den ersten beiden in nichts nach. Okay. Sehr cool. Vor allen Dingen in dieser Folge gab es eine Szene, wo eine der beiden Töchter von Black Lightning ihren Eltern mitteilt, dass sie soweit ist, Sex zu haben. Und dass sie jetzt Sex haben wird. Und das ist so anders geschrieben als in anderen Serien. Und nicht dieses, nein, das darfst du auf keinen Fall und dann machen wir sofort was, sondern die Eltern versuchen so awkward halt zu sagen, ja gut, dass du uns das sagst, aber und der Vater dann auch, mein Vater wird sagen, es sind White People Problems, weil es unsere Tochter zu uns kommt und sagt, dass sie Sex haben will und so weiter und das ging nicht und auf jeden Fall sehr cool geschrieben, hat mich wieder überzeugt, dass die Serie ja einfach gut geschrieben ist.
Ist definitiv auf meiner To-Watch-Liste.
Ja. Gut, also vielen Dank für dein Feedback, Reinhard. Und dann kommen wir zu was anderem, um was es in der letzten Sendung ging. Um der Jugend ihr neuestes Lieblingsgericht, Tide Pods.
Genau. Und falls ihr uns nicht geglaubt habt, dass es echt dumm ist, Tide Pods zu essen, dann habe ich noch eine Kleinigkeit für eure To-Watch-Liste. Und zwar eine medizinischere Erklärung mit Bildmaterial, was passiert, wenn man Tide Pods mampft. Und zwar hatten Teenager 3 von diesen Teilchen verspeist und da wird dargestellt, was genau dann passiert. Dann zeigen sie so schön die Speiseröhre, nur natürlich nicht von ihm, sondern ein generelles Bild, wie es durch entweder basische Waschmittel zur Nekrose kommt oder durch saure zur Verätzung, wie sich die Schleimhaut auflöst, wie er das Ding einatmen könnte oder eingeatmet hat und dann die Lunge versagt. Das ist wirklich wunderschön, wie der pH-Wert des Bluts jenseits gut und böse ist. Also das war auch für Laien, ich habe da mal jemanden befragt, ziemlich gut nachvollziehbar. Und spätestens damit sollte klar sein, warum man diese Challenge nicht machen sollte. Also schickt das allen Teenagern, die ihr kennt und die ihr behalten wollt als Bekanntschaft. Ich fand es auch selber mal recht spannend. Ja. Das ist auch irgendwie sehr sachlich und nicht so, seid ihr denn dumm? Also ich meine, wer ist Geschirrspülpapst? Klar, sie sehen aus wie Gummibärchen, aber mal im Ernst, warum? Sondern es ist sehr sachlich, neutral, objektiv und nicht wertend. Das gefällt mir.
Ja. Gut. Falls es wirklich irgendjemand noch wissen musste, dass es nicht gut ist, Waschmittel zu essen.
Kann ja sein, dass es jemand dir gar nicht glaubt.
Ja, natürlich.
Fake News.
Fake News. Gott. Dafür hasse ich den, glaube ich, am meisten.
Für dieses Wort.
Ja, dass wirklich alles, was irgendeinem nicht passt, jetzt von jedem als Fake News betrachtet wird.
Ja.
Und auch jedes Argument dann ist, wenn, ja, aber hier lest es doch mal danach, da steht es doch erklärt oder sonst irgendwie, Fake News. Oder hier ist eine wissenschaftliche Studie, die widerlegt, dass das Quatsch ist, was du erzählst. Fake News. Das als Argument. Ja.
Schon traurig.
Naja, aber gut. Keine Fake News. Es ist gewesen, dass Paul Logan, wer kennt ihn nicht, Probleme hatte nach einer Reise auf Japan, nach Japan.
Ja.
Also, vielleicht vorweg, Paul Logan ist ein sehr populärer YouTuber, er und sein Bruder. Sein Bruder glaube ich nicht ganz so. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich habe nur Meta-Sachen gesehen über ihn oder irgendwas über ihn gelesen. Aber die Kids, die stehen wohl auf ihn.
Ja, anscheinend, denn er hat 16 Millionen Abonnenten. Ich habe von ihm auch nur so mal am Rande was gesehen, zum Beispiel in YouTube Rewind, wo ich dachte, boah, wer ist denn der Typ mit der wirren Frisur? Und jetzt gab es vor schon einer Weile einen Skandal um ihn. Und da habe ich geguckt, ja, wer ist er denn? Und dachte, huch, 16 Millionen Abonnenten, der ist wohl wer. Ja, und der Paul macht Vlogs. Kürzlich war er in Japan. Und da hat er diesen Suicide Forest, aka, oh Gott, Aokigahara Wald besucht. Und dort bringen sich halt gerne Leute um. Ich habe so das Gefühl, Suizid ist so ein Teil der japanischen Kultur. Das klingt jetzt irgendwie absurd, aber du weißt schon, es ist doch dieses sehr höfliche, zurückhaltende, strebsame, arbeitsame, bis in die völlige Erschöpfung. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann geht man nicht zur Therapie und macht eine Pause, sondern bringt sich um, weil Scheitern ist Versagen. So diese ganze Harakiri-Einstellung, du weißt schon. Lieber selber umbringen, als zugeben, dass man es nicht geschafft hat. Und er spaziert da ganz bewusst in den Suicide Forest hinein mit einer bunten, thematisch völlig unpassenden Teletubby-Mütze und deckt mit seiner Begleitenden eine Leiche am Baum hängend und sagt nicht so, oh, das ist aber blöd, Video zu Ende, oder macht erst gar nicht ein Video draus, aus Pietät zum Beispiel oder Respekt vorm Leben und Sterben andere, sondern hält mit der Kamera schön drauf, zeigt, oh, die Hände sind ja schon blau, der kann wohl noch nicht so lange tot sein. Naja, nee, das heißt einfach, er ist in der hängenden Position gestorben und das Blut hat sich da schwerkraftabhängig gesammelt. Aber wie auch immer, er zeigt es halt so und redet offen drüber und meinte, oh, das ist meine erste Leiche. Und es ist total respektlos. Also man sieht ihm auch an, er ist erstaunt und so, oh, was ist denn das? Hm? Aber er macht einfach weiter und sagt nicht und cut. Das ist total respektlos und er hat dafür unfassbar viel Kritik bekommen. Nachdem das Video 6,2 Millionen Views hatte, wurde es dann offline genommen und ja, dann hat er sich entschuldigt in einem Video, wo er erklärt, er wusste gar nicht richtig, was Suizid ist, denn Suizid und Depressionen waren nie Teil seines Lebens. Also er kennt das nicht aus seinem näheren Umfeld und muss jetzt erst lernen, wie man darauf reagiert, und macht dann so ein, nach diesem Entschuldigungsvideo, noch ein educational, also ein lehrreich angedachtes Video mit einem, der sich vor Jahren umbringen wollte, aber es nicht getan hat. Das Video heißt Be Here Tomorrow. Und dann redet er halt darüber, warum wollen sich Menschen umbringen und warum es so wichtig ist, diesen Drang nicht nachzugeben. Und tut dann so, als hätte er jetzt erfahren, was Suizid wäre, und erklärt es den anderen. Was ich dreist finde, ist, dass er sich entschuldigt mit etwas, was überhaupt nicht die Anschuldigung war. Also niemand hat gesagt, Paul, du bist so doof zu wissen, was Suizid ist und dass man es nicht filmt. Sondern es war dieses, egal was du darüber weißt, rein von der Logik her ist es unfassbar respektlos, eine Person, sei sie tot oder nicht, gegen deren Willen zu filmen und so öffentlich zu präsentieren. Und hat er gar nichts zu gesagt. Und das ist, finde ich, total ein Zeichen dafür, dass er charakterlich nur nicht der niceste Typ ist. Und im Hintergrund ist einfach klar, er hat das nur gemacht, um Views zu kriegen. Und dass man so weit geht, nur um ein paar scheiß Klicks zu kriegen und eine Million mehr zu verdienen, das kotzt mich echt an. Er hat dann an irgendeine Suizidpräventionsgruppe, Hilfsgemeinschaft eine Million gespendet, weil was spendet man halt mal? Taschengeld, ja, wahrscheinlich für ihn. Unfassbar unsympathisch. Hätte ich ihn abonniert, wäre ich ihm entfolgt. Aber geht ja nicht. Ja.
Ja, YouTube hat dann auch direkt drauf reagiert und es schwerer gemacht, für kleinere YouTube-Kanäle Geld zu verdienen.
Ja.
Nein, also ihn haben sie auch bestraft. Nach ewigem Nichtstun haben sie ihn aus ihrer High Society da rausgeschmissen, wo man bevorzugt behandelt wird und mehr Geld bekommt, was weiß ich. Kenne mich dann nicht so aus. Insgesamt, das war ja nicht der einzige Vorfall. Der war ja länger da in Japan und hat da schon andere Videos gemacht, wo er sich auch wie die Axt im Walde aufgeführt hat. Was man halt einfach nicht macht. Und ich weiß nicht, wenn du irgendwo hinreist, dann versuchst du zumindest den Einwohnern des da oder den Gewohnheiten in dem Land etwas entgegenzukommen und führst dich halt nicht so auf, so wie der sich dann halt aufgeführt hat. Das ist genauso das typische Bild vom YouTube-Proll dann halt von den Themen. Es gab ja auch so einen anderen Aufreger. Es soll das mit dem Selbstmord nicht in Vergleich setzen. Nur ich komme gleich zu dem Punkt, den ich machen möchte. Da hat eine Instagramerin all möglichen Hotels angeschrieben, ich glaube in Irland oder in Großbritannien, unsicher. Auf jeden Fall hat sie da hingeschrieben, hat gesagt, dass sie mit ihrem Schatz an Valentinstag eine Reise machen möchte und sie würde gerne in deren Hotel kostenlos wohnen, wenn es möglich ist. Im Gegenzug wird sie dann auch positiv darüber auf Social Media berichten. Sie hätte so und so viel 1000 Millionen, was weiß ich, Follower. Und ein Hotel, was Social Media Fame dafür hat, weil es unter anderem auch schon mal Hausverbot allen Veganern oder so gegeben hat oder allen wie heißt das neue da, glutenfrei Dingsbums-Leuten. Irgendwie sowas in die Richtung, also die so ein bisschen auf die Pauke gehauen haben. Und der hat das natürlich öffentlich gemacht, ohne ihren Namen öffentlich zu machen, aber wie das Internet so ist, hat das wohl schnell rausgefunden, wer gemeint ist. Und dann hat sie sich angegriffen gefühlt und hat wieder die anderen beleidigt. Und dann haben ihre Follower das Hotel angegriffen. Dann hat das Hotel gesagt, alle Blogger haben ab sofort Hausverbot bei uns. Und hat noch eine Pressekonferenz gegeben. Lauter so, also hat das auch ziemlich ausgeschlachtet. Und einen Werbeeffekt halt so genutzt. Aber dieser Anspruch halt von diesen YouTuber dann zu sagen, hier, ich komme da hin, ich will das kostenlos, also auch diese Art und Weise. Und dann zu sagen, ja, dafür berichte ich dann auch positiv bei mir drüber. Was natürlich, du hast ja eine gewisse Verantwortung als YouTuber auch deinen Followern, weil viele YouTube-Fans bei den meisten von so Kanälen, von so Influencern und sonst was, sind halt Jugendliche, sind Kinder. Und wenn du denen dann erzählst, dass das total super ist, mal unbedingt in dieses Hotel reisen muss und ziehst denen so das Geld aus der Tasche, aber machst es nur, weil du da umsonst geschlafen hast und nicht, weil es wirklich gut ist, sondern du gibst dir dann keine, du sagst dann, es ist eine Review oder sonst irgendwas, aber es ist ja nicht ernsthaft, sondern du machst es halt positiv, weil du es umsonst bekommen hast und im Gegenzug gehen die dahin, weil sie die halt glauben. Und so ist das da halt auch, dass, ich weiß nicht, dass du halt eine gewisse Verantwortung hast, auch wenn du so einen bestimmten Proll-Status oder so vielleicht auf deinem Kanal hast, wo du halt nachdenken musst. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich dann wieder bei Logan Paul angekommen bin, dass du sowas halt nicht machen kannst. Und ein YouTuber in seiner Größe, einer der größten YouTuber mit einer riesen Followerschaft und Erfolg in den letzten Jahren, der ist ja nicht allein. Der hat ja ein Team um sich rum. Der hat ja irgendeine Produktionsfirma, die dahinter steckt. Der hat einen Publizist, der hat Manager oder sonst wie oder irgendwelche Repräsentanten. Und dass die dann halt auch nicht sagen, hier ist vielleicht nicht die beste Idee, schneid es raus, mach es irgendwie anders. Du kannst auch dich ein bisschen über die, oder ein Gruselvideo über den Suicide Forest zu machen, machen, ohne eine Leiche zu zeigen. Das ist dann auch da ein gewisses Fehlverhalten. Insgesamt tut mir kein bisschen leid. Von mir aus können so Typen dann verschwinden.
Ja, total.
Also, halt Paul Logan jetzt nicht, wer auch immer sich da umgebracht hat.
Es ist auch irgendwie verrückt, wie viele Leute dem zugucken in seinem völlig abgefahrenen Leben. Wahrscheinlich halt, weil es so untypisch ist, ne? Weil es das ist, was viele gerne hätten. Nicht das klassische Arbeitsleben, sondern rumreisen und verrückten Kram machen.
Triffst du halt irgendwie einen Nerv dann funktioniert das so. Und dann ist es halt auch so ein Lawineneffekt. Dann kommst du halt da rein, dass du häufiger gesehen wirst. Dadurch wirst du dann prominenter, kommst du prominenter in diesem Algorithmus von YouTube unter, dass du häufiger in der Seitenleiste oder so gezeigt wirst. Und dann wächst das weiter ab. Und dann ist es so ein Schneeballeffekt.
Ja. Und ich finde es halt so traurig, dass da einfach dumme Menschen berühmt werden, weißt du? Da guckt nicht jemand RTL und schämt sich dafür, wie dumm die Uschi sind, sondern denkt so, oh, den gucke ich mal jeden Tag an. Und es ist nichts, wo man irgendwas lernt. Also es gibt ja auch irgendwie so meinetwegen Coder, die einmal die Woche irgendwelche neuen Tipps, wie man was entwickelt, postet oder was Medizinisches, was zum Kochen. Bestimmt auch in den Rasurforen. Im Strickbereich gibt es das auf jeden Fall. So Educational Content. Ja. Ist schon schlimm, wie man bei YouTube immer gleich auf Englisch denkt. Ne? Jedenfalls, warum denn sowas angucken? Naja, RTL-Zuschauer haben manchmal auch Internet. Ne,
nee, ich finde, du sprichst ja jetzt ein bisschen zu sehr auf RTL-Zuschauer runter oder so. Das, okay, ja. Ich habe durchaus Verständnis dafür, weil gerade die jüngere Generation, die weniger fernsieht oder so, die viel im Internet, YouTube und so weiter macht, heißt es ja immer, dass YouTube quasi denen ihr neues Fernsehen ist. Und da willst du ja nicht auch noch lernen oder sonst was oder vielleicht auch, aber du willst auch deine Unterhaltung da haben. Und das ist dann halt das gewisse Unterhaltungsprogramm, das, wo die ältere Generation, vielleicht meine Generation, dann, um sich berieseln zu lassen, halt eben RTL oder RTL 2 einschaut, ein Teil. So machen YouTuber halt so Kanäle, die sie sich anschauen. Das verstehe ich schon. Also klar, und natürlich kommt sowas auch besser an. Du ziehst halt mehr Leute damit, als mit irgendwas, wo du was lernst. Das geht dann schon in eine Nischenrichtung und nicht jeder will dann irgendwie sowas haben. Ich finde, es muss es alles geben. Also durchaus, aber in der idealen Welt würde man sich natürlich wünschen, dass andere Kanäle da größer sind. Aber ich habe auch so 2, 3, die halt eher Kanäle, die eher häufiger so albern sind oder sowas, die ich irgendwie schon ewig gucke und die ich halt gucke, keine Ahnung, wenn ich mal Bock auf Unterhaltung habe oder sonst was oder vorm Einschlafen noch irgendwas Lustiges sehen will oder sonst irgendwie sowas und das hat sonst keinen Mehrwert, außer dass es mich ein bisschen ablenkt und so weiter. Aber die machen halt auch nicht so einen Scheiß wie der Typ.
Ja, also du hast schon recht. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen schockiert von dem, was manchmal im Fernsehen läuft. Und
ich auch, ich habe ja auch keinen Fernseher mehr. Aber
man erkennt, dass es doof ist, aber ich verstehe, Unterhaltung ist wichtig. Und das YouTube-Fernsehen ersetzt ist für mich sehr nachvollziehbar, weil man sich eben aussuchen kann, wann was kommt und gezielt auch Nischenkram auswählen. Ja. Ich finde es immer ziemlich praktisch, wenn man Kanäle haben, die Bildungskontent anbieten. Sie zeigen dir, wie du die Flecken aus deinem Teppich kriegst, aber das ist ein bisschen unterhaltsam nebenbei, weißt du, dass du was lernst
und
Unterhaltung kriegst. Das ist irgendwie meine Lieblingsform von Content. Oder 10 Tipps, wie du bla 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 Geld sparen, Reisen machen, deine Zähne putzen, irgendwas. Das ist, was ich gerne mache.
Ja, von Zahnputzvideo zu Zahnputzvideo.
Das ist ein richtiger Putzfetisch, Zahnputzfetisch, naja, nee. Du weißt schon, was ich meine.
Ja, ja.
Aber das ist auch so eine Nische, diese 10 Tipps, um dein Önönö zu verbessern, dein Workout, deine Ernährung, dein Autofahren. Das war auch mal eine Weile, wo ich dachte, hallo, wie viel 10 irgendwas fällt euch denn noch ein?
Oh yeah. Ich habe eben gedacht, ich muss das ja mal gucken, dann habe ich Zahnseide-Test eingegeben bei YouTube und dann kommt schon Zahnseide richtig anwenden. Zahnzwischenräume schonend reinigen. Irre Instagram Beauty Hacks im Live-Test. Philips Airfloss Ultra im Test. Zahnseide, ja oder nein? Also ja, es gibt wirklich zu allem alles.
Und was ich auch sehr liebe, ist so Verbrauchertestvideo, also Stiftung Warentest, Marktcheck, irgendwas testet. Ist mir egal, welcher Einkaufswagen in dem Supermarkt rollt am besten um die Kurve. Das gucke ich ultra gerne, so eine Sachen. Ja.
Ja. Sehr schön. Wie denkst du insgesamt, wie das ist, über Selbstmord zu reden? Oder es gibt ja so diesen, dass in Medien da eigentlich nicht drüber berichtet wird, ne? Und das geht ja, glaube ich, zurück auf den Roman Wer das Echte von Lessing. Nein, Die Leiden des jungen Werther von Goethe. Schiller.
You never know. Es ist einer von beiden. Die waren noch ganz dick unter einer Decke.
Fake News. Nein, ist natürlich von Schiller. Ich glaube sogar, ich habe es mal gelesen. Und ich glaube, ich habe auch die neuen Leiden des jungen W. gelesen. Ist ja auch egal. Da gibt es ja diesen Werther-Effekt, dass die Nachahmung der Werther-Figur im realen Leben, die sich in Suizidversuchen zeigte, dann eine Diskussion über die Medienwirkung in Gang gebracht hat, die bis heute weitergeht. Und es nennt sich ja auch Werther-Effekt und dass halt die Medien da nicht so drüber berichten. Aber dann gibt's halt auch so Ausreißer, wenn ich mich erinnere an den Selbstmord von Enke, von dem Fußballtorwart, der medial dann auch extrem ausgeschlachtet wurde, wo dann gesagt wurde, weil es halt ein Promi ist und das natürlich da auch die Boulevardzeitungen hervorgetan haben, auch auf eine sehr unappetitliche Art teilweise mit, keine Ahnung, hier geht die Witwe zur Beerdigung und so weiter und sonst so zurück halt, ne, und auch haben die Medien danach dann sowas gemacht wie, ja, diese Fußballbenotung und sowas und wir sollten da achten, wie wir drauf schreiben, wie wir bei Spielerkritiken schreiben und das hat vielleicht für eine Woche angehalten und dann war es wieder vorbei. Wenn ich heute so häufiger so Überschriften oder sonst sowas lese, wie die Vollversager-Deppen oder sonst irgendwie sowas in die Richtung, dann denke ich mir, ja, habt ihr doch auch nichts dran gelernt. Ich weiß nicht, insgesamt sollte man vielleicht mit sowas auch ein bisschen offener umgehen, so wie es ja auch versucht wird, mit anderen Sachen wie Depressionen oder sonst so Sachen drüber zu reden, um das halt ins Bewusstsein zu rufen, auch den Leuten zu sagen, ihr seid nicht allein und vielleicht sind andere da, die euch gern helfen würden, bevor es halt zu spät ist oder so. Ich habe keine, also...
Was man immer sagt, so von wegen Anamnese, Depressionen, alles was so psychiatrische Umgebung angeht, man soll warten mit den Kindheitstraumata, bevor man darüber wartet, bis darüber redet, bis zum mindestens zweiten Gespräch oder über irgendwie so traumatische Ereignisse wie Körpergewaltigung, Einsperrung, bla bla bla. Aber Suizid soll man immer direkt ansprechen. So nach dem Motto, wenn man jetzt nicht fragt, könnte es das nächste Mal nicht geben. Und ich glaube, das ist eine gute Devise, dass man eben fragt, hattest du schon mal Gedanken, dein Leben zu beenden? Aktiv. Um rauszufinden, ist derjenige jetzt akut bedroht und braucht er Hilfe? Klar, der kann immer noch mich eiskalt anlügen und sagen, nö. Aber wenn jemand danach fragt, ist es vielleicht auch so ein Zeichen, hey, da interessiert sich jemand und ein Strohhalm, nach dem gegriffen wird. Was das angeht, würde ich also Personen, wo ich entweder in der Position bin, wo ich derjenige, die Person bin, die Hilfe geben soll, oder wo derjenige mir nahe steht, würde ich immer danach fragen. Weil nicht fragen kann eben der Fehler sein, den schon ganz viele vorher gemacht haben. Man kann nur was tun, wenn man weiß, was los ist. Allerdings stelle ich mir auch vor, dass es eine merkwürdige Frage ist, also die dann seltsam ankommt. Ich meine, stell dir mal vor, jemand würde dich fragen, hey, Spritti, schon mal drüber nachgedacht, dir das Leben zu nehmen?
Ja, gut, ist vielleicht die Frage, wie man dann da rangeht. So, ja. Also ich meine, natürlich verstehe ich, dass man nicht jetzt schreibt, derjenige hat sich so und so auf diese Art und Weise umgebracht und das braucht ihr, um das auch zu tun. Sowas natürlich nicht. Aber wenn man halt so ein bisschen in Sachen Krisenmanagement, was könnte man tun oder was könnte jemand, der ähnlich, der auch an Selbstmord denkt und über irgendwas, was mit Selbstmord zu tun hat, liest oder in der Serie, wo ein Selbstmord vorkommt oder sonst irgendwie sowas, was könnte derjenige tun? An wen könnte er sich wenden, wenn er niemand in seiner Umgebung das Vertrauen hat? Ne? Wenn er jetzt nicht deinen Eltern, deinem Mann, deiner Frau, sonst irgendjemand das sagen möchtest, an wen könntest du dich wenden? Und dann auch das Ganze natürlich nicht halt romantisieren oder sonst irgendwie, dass das irgendwie die Lösung ist, so Eindrücke zu vermeiden. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde in so einer Richtung das vielleicht nicht schlecht, irgendwie was häufiger mal zu machen. Auf jeden Fall nicht in der Art, wie halt Paul Logan es gemacht hat. Ich finde, man hätte halt so ein Video, gerade wenn du so viele junge Leute hast, die dir folgen, über diesen Suicide Forest, der ja durchaus faszinierend ist, gab ja kürzlich, glaube ich, auch erst einen Horrorfilm oder sowas darüber. Boah, mir fällt gerade nicht an, weil ich selten Horrorfilme gucke, aber vor zwei, drei Jahren oder so bilde ich mir ein, dass man halt da ein YouTube-Video macht, aber halt und darüber redet, ohne die Leiche zu zeigen, aber halt einen positiven Spin da reinmacht. Und das, da hätte er unheimlich zum Beispiel an Ansehen gewinnen können. Er hat sich halt für die billige, dumme Variante entschieden.
Das mit dem Romantisieren fand ich einen guten Punkt. Ich finde, Suizid wird auch romantisiert einfach in der Literatur. Klassiker, Romeo und Julia. Klar, der junge Werther, warum bringt er sich um? Weil er so leidend ist, weil er so mitfühlend ist, weil die Gesellschaft so furchtbar ist. Und in dem Sinne wird er irgendwo, oder wenn Personen, die sich selber umbringen, oft auch als Held dargestellt, die Mut haben, das selber zu tun, die Mut haben, das durchzuziehen. Und das, finde ich, ist eine blöde Herangehensweise, weil dann vermittelt wird, hey, es ist ein Zeichen von Stärke. Aber eigentlich ist es eher so Verzweiflung und Hilflosigkeit
und Einsamkeit. Finde aber auch das andere extrem doof, wenn man hört, dass sich jemand umgebracht hat oder irgendwie sowas und dann hörst du so Kommentare wie, was für ein Feigling oder sonst irgendwie sowas, also wo das in die Richtung ausschlägt und dann denke ich mir, das ist ja auch falsch. Ja. Das ist weder ist es ein Held, noch ist es ein Feigling, es ist jemand, der keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat und es ist einfach tragisch und ich finde, man sollte, es kommt halt drauf an, wie, aber dann finde ich, kann man da auch drüber reden, schreiben, YouTube-Videos machen. Oh. Nur man muss halt schon vorsichtig an das Thema rangehen.
Ja. Es ist halt irgendwie ein wichtiges Thema und es gibt viele Herangehensweisen, aber seine war daneben. Sehr.
Absolut. Daneben ist auch was mit einer App passiert. Ich habe, als ich unsere Shownotes vorbereitet habe und geguckt habe, was ich mir an Themen gespeichert habe in Pocket, es geht alles bei mir um Apps. Das erste ist die sogenannte Fake-App oder Deepfake, wo ich durch Zufall drüber gelesen habe. Und zwar ist das die Möglichkeit, aus vielen unterschiedlichen Bildern das Gesicht von jemand auf ein Video von jemand anderem zu legen. Also zum Beispiel gibt es eine Variante, wo Superman von Amy Adams interviewt wird, also Amy Adams, Lois Lane, und dann hat jemand das Gesicht von Nicolas Cage genommen und auf das von Amy Adams gemacht. Was halt sehr creepy ist. Aber sowas in der Art. Natürlich, es ist das Internet, wurde das auch gleich verwendet, um Bilder von Promis zu nehmen, um sie auf Szenen aus Pornofilmen zu legen. Dass du halt Porno-Videos dann hast. Und je mehr Bilder du halt dafür nimmst, und umso besser sieht das dann natürlich auch. So, dass du das teilweise dann schon auf anderen Seiten als nicht gefälschtes Video quasi verkauft wird. ne, hier sind die Aufnahmen von dem und dem nackt in der Dusche oder sonst sowas. Und es ist schon etwas komisch. Ich weiß nicht, wie ich mich da als Prominenter fühlen würde, dass die Leute unbedingt Bilder und Videos manipulieren, um mich nackt zu sehen. Aber okay. Creepy wird's, extrem creepy wird's dann halt, dass das natürlich mittlerweile auch genutzt wird, um von Klassenkameradin, von Freundin, von Exen oder sonst irgendwie jemand, vielleicht auch bei Männern, aber irgendwie bilde ich mir ein, dass es meistens Männer sind, die das mit Frauen machen. Ja, halt von irgendwelchen Privatpersonen so Videos dann zu manipulieren. Und die Sache ist halt, dass diese App, das ist in einem Subreddit irgendwo entstanden, halt das erste Mal jetzt so gestaltet ist, dass es halt jeder quasi machen kann, dass nicht viel dazugehört. Und es funktioniert halt, dass ich habe es aber nicht im Detail durchgelesen, weil ich es nicht ausprobieren wollte, aber scheinbar hast du da unterschiedliche Programmteile. Erstmal wird halt über Google Bildersuche oder sonst so Sachen möglichst viele Bilder gesammelt von einem Promi, den du willst. Aber muss halt nicht sein. Du kannst ja halt auch selbst zusammentragen, dann von Instagram oder Facebook-Account oder so von jemand, wo der halt seine privaten Bilder, seine Selfies oder so gepostet hat, dass man halt möglichst viele, möglichst oft das Gesicht wahrscheinlich hat in unterschiedlichen Lagen, Positionen und Ausdrücken, um das dann realistischer zu machen. Und dann wird halt ein bestimmter Videoausschnitt genommen und es gibt ja mittlerweile so Seiten, dass du gucken kannst, wer sieht einem Bild von dir ähnlich, ne? Weißt, wie welcher Promi siehst du aus? Und sowas gibt's wahrscheinlich dann auch für Pornofilme oder sowas. Und dann suchst du da halt einen entsprechenden Ausschnitt und dann wird das da drüber gelegt.
Das Faszinierende ist halt, dass solche Techniken erstmal für Pornos benutzt werden.
Immer, immer.
Wir sind nicht weit weg von unseren Vorfahren aus dem Dschungel. Die Zivilisation ist nur ein zarter Schleier.
Ja, ja. Es ist halt... Es überrascht mich nicht, dass das so gemacht wird und das ist früher oder später so passiert, aber es erschreckt mich auch, dann so die Leute, dass sie sowas machen.
Wie realistisch sehen denn die Videos aus? Also ist es dann ganz offensichtlich, dass es drüber gemacht
ist? Also ich habe jetzt, ich verlinke in den Shownotes einen Artikel zu einem Artikel bei Vice, glaube ich. Da sind ein paar GIFs von oder Ausschnitte von Daisy Ridley, der Kopf von Daisy Ridley, also es ist nur eine kurze Szene, ist halt nur ein GIF. Das sieht ziemlich realistisch aus. Es gibt natürlich auch üble Fehlversuche, die sind auch in dem Artikel drin abgebildet. Aber ja, es gab in Star Wars 7 eine Szene, wo Prinzessin Leia am Ende aufgetaucht ist. Ah nee, in Rogue One. Gab es eine Szene, wo Prinzessin Leia aufgetaucht ist am Ende. Und zwar die Prinzessin Leia aus den alten Filmen. Und dann haben sie eine CGI-Version von ihr genommen, die etwas komisch aussieht. Und haben dafür Millionen von ausgegeben. Ich glaube 200 Millionen hat das gekostet für eine paar Sekunden CGI Carrie Fisher. Und dann hat jemand mit dieser App jetzt in 20 Minuten hat das gedauert, die Szene gemacht anhand von Bildern von Carrie Fisher von damals für $0. Und das ist auch in einem GIF übereinander gelegt und vielleicht siehst du natürlich in der größeren Auflösung da einen Unterschied, aber in diesem GIF jetzt, ich habe das den Videoausschnitt nicht gesehen, sieht das 1:1 so aus. Also auf jeden Fall siehst du keinen Unterschied von 200 Millionen. Von daher, und das wird ja nur besser, je mehr wie fortschrittlicher Computer und die Technik und so weiter wird, umso besser wird das ja nur. Umso höher auflösend die Bilder im Internet sind, die Ansprüche auch werden, weil die Handyauflösungen besser werden und sonst so Sachen, umso besser wird das natürlich noch. Also, wenn du das entsprechende Rohmaterial hast, genug Rohmaterial, und wir reden dann schon von ein paar hundert Bildern, glaube ich, so 200 Bilder oder sowas braucht man wohl schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann Ja, dann kann das einigermaßen realistisch aussehen. So dass sie zumindest erstmal erschreckt bist. Und dann musst du ja, wenn du sowas von dir findest, auch erstmal versuchen, dagegen vorzugehen. Musst du dann vielleicht erstmal beweisen, dass du die Person bist, die da gefaked wurde oder sonst irgendwie sowas.
Oh Gott.
Was dann schon problematisch
also,
sein könnte.
Irgendwann sind Beweisvideos, glaube ich, auch nicht mehr wert.
Das habe ich mir auch gedacht. Wenn jetzt Privatleute, du und ich, sowas schon machen könnten, so kurze Dinger, dann ist es nicht so weit hergeholt, nicht so die großartige Verschwörungstheorie, dass da auch das ein oder andere Video, was draußen rumschwirrt, Fake News sein könnte.
Boah, hör mir auf mit deinen Fake News.
Ja, das finde ich dann, ja, merkwürdig. Aber man kann Apps ja auch für was Positives nutzen. Und es geht um eine Katastrophen-App. Die ist noch nicht am Markt. Das ist alles im Moment noch ein Modellversuch und ist alles noch eine Entwicklung. Aber die Idee fand ich interessant, weil ich auch gar nicht wusste, dass das möglich ist. Und zwar, wir sind ja extrem auf Handys angewiesen. Und was machst du, wenn dann kein Netz da ist? Oder wenn so eine Katastrophe ist, durch einen Sturm, dass das Handynetz halt lahmgelegt ist. Wie kontaktierst du jetzt deine, natürlich auch die Festnetzleitungen dann gestört sind, wie kontaktierst du dann deine Verwandten, um zu gucken, ob es okay ist, weil sie auf dem Heimweg waren, nicht daheim angekommen sind. Oder wenn es länger anhält, wie signalisierst du jemand, dass du nichts mehr zu essen hast oder dass du Essen brauchst oder kein Klopapier mehr hast?
Ja.
Solche Dinge. Und die haben dann, die benutzen das Handy quasi als stille Post. Also du kannst das Handy benutzen ohne Handynetz und ohne WLAN-Netz. Und zwar gibt's da wohl einen WLAN-Chip drin. Und dieser WLAN-Chip, wenn man es denn zulässt, wenn die Hersteller es zulassen, und das ist momentan noch ein großes Problem, hat eine gewisse Reichweite, wo du dann halt kommunizieren kannst. Ich glaube 200 Meter oder irgendwie sowas. Also nicht die Welt, aber 200 Meter. Und dann kannst du somit dann eine Nachricht halt von Handy zu Handy weitertragen. Wie stille Post quasi. Und dann halt auch so Sachen quasi auf in der App auf so einem schwarzen Brett dann posten, wenn du irgendwas brauchst oder sonst irgendwie. Oder kannst vielleicht schreiben, hat irgendjemand den und den gesehen? Oder ich versuche den zu kontaktieren. Sowas in der Art. So stelle ich mir das jetzt vor. Und das finde ich natürlich prinzipiell cool. Also ist es noch weit davon entfernt, dass es fertig entwickelt ist. Und diverse Handyhersteller wollen halt auch nicht, dass dieser WLAN-Chip für sowas genutzt wird. Warum auch immer. Es wird auch irgendeinen Grund haben. Das heißt, die müsste man da auch noch von überzeugen. Und es funktioniert natürlich besser in der Stadt als irgendwo draußen auf dem Land. Wenn du irgendwo jetzt in Mecklenburg-Vorpommern an der Küste wohnst, wo du nur einen Einwohner pro Quadratkilometer oder so hast, dann kommst du mit so einer App natürlich nicht weiter. Aber wenn jetzt dann, keine Ahnung, in Berlin oder so bist, dann kannst du wahrscheinlich ruckzuck so eine Nachricht vom einen Ende der Stadt zur anderen bringen.
Ich frage mich ein bisschen, wie lange hält denn der Akku damit? Also, kann ich das auch in Uralt-Telefone schmeißen? Denn wenn, ja, wenn Zombie-Apokalypse ist, kann ich ja nicht mal zwischendurch laden.
Ja, das stimmt. Wenn du keinen Strom mehr hast, dann wird das nicht ewig anhalten. Aber von der Idee...
Die Idee ist gut.
Ja.
Ich habe auch wirklich überlegt, also meinst du, wenn irgendwas ist, wie kontaktierst du deine Verwandten? Das ist ja nicht mal leicht, die so per Telefon zu erreichen, ne?
Ja. Ich habe auch ein paar gute Bekannte oder sonst irgendwie, wenn was mit denen ist. Ich hätte von denen vielleicht manchmal nicht mal die Handynummer, weil ich nur auf Facebook Messenger oder so mit denen kommuniziere. Weil ich halt mit denen nicht am Handy telefoniere, sondern wir uns übers Internet kennen, aber die Kontakte halt wirklich gut sind. Und dann wüsste ich auch nicht, wenn der auf einmal nicht mehr bei Facebook ist oder sonst, jetzt Facebook als Beispiel, und ich fragen wollte, ob alles okay ist oder ob irgendwas passiert ist, ich wüsste dann gar nicht, wie ich denjenigen kontaktieren sollte. Das ist auch schon merkwürdig. Das ist mir letztens mal so aufgefallen. Also bei den meisten habe ich natürlich Handynummer oder sonst irgendwie was, aber so, ja. Entwickelt wird das Ganze übrigens von dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der TU Darmstadt und der Uni Kassel. Ja.
Interessant. Hast du noch mehr innovative Dinge auf Lager?
Natürlich, natürlich, natürlich. Wenn schon Apps, dann richtig. Und das ist eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das nutzt. Ich nutze Fitbit und ich habe vorher Runtastic genutzt, um also Fitness-App. Ich mache jetzt nicht, also ich jogge nicht großartig, aber wenn ich mit dem Rad fahre oder wenn ich spazieren gehe, dann nehme ich das so als zusätzliche Motivation und dann kannst du das ja auch einstellen und dann trackt er dich ja per GPS Satellit und dann kannst du auch später auf einer Karte sehen, welchen Weg du gelaufen bist. Und gibt's auch eine App namens Strava, die kannst du auf dem Handy nutzen, die kannst du auch bei Fitbit mitnutzen und sowas. Und die haben jede Menge, paar Millionen Benutzer und haben jetzt, ist mir gar nicht so klar, ob das freiwillig war oder unfreiwillig, veröffentlicht von allen Nutzern die GPS Data Points, was mehr als 3 Trillionen sind, also jede Menge. Und dann kannst du auch diese Heatmaps erstellen. Dann siehst du halt genau auf einer Karte, die dann dunkel gemacht ist, da drauf, wo halt beliebte Laufwege sind. Mhm. Wo sind jetzt in der Stadt viele Leute, die da irgendwie eine Strecke laufen. Das, falls du, was ja prinzipiell eigentlich cool ist, wenn du dich irgendwo nicht auskennst oder irgendwo im Urlaub bist und denkst, ich würde jetzt gern joggen gehen, wo kann man hier gut joggen, guckst halt nach und siehst dann, wo dann viele Leute laufen. Problem wird halt, wenn du ein Soldat bist und sagen wir in Afghanistan und die ausländischen Soldaten die einzigen sind, die diese App nutzen und kein Einheimischer, dann könntest du theoretisch genau sehen, wenn du dem Soldaten was Böses willst, wo die häufig joggen gehen. Wo könnte man jetzt einen Anschlag planen? Oder falls du bei einer geheimen Basis bist, oder irgendwas von CIA oder sonst irgendwelchen Spionen irgendwo, eine Niederlassung hast, die nicht so erkannt werden soll in irgendeinem Land und dann siehst du auf einmal da lauter Nutzer, die irgendwie diese App benutzen und da auftauchen und dann weißt du, oh ja, da ist sowas.
Ganz ehrlich, wenn du bei einer Geheimorganisation arbeitest, solltest du aber auch nicht eine App benutzen, die deinen Standort irgendwie speichert.
Die Leute sollten da eigentlich drauf hingewiesen werden, ja. Und das ist auch, ich höre regelmäßig gerne AFN, AFN Wiesbaden, also das amerikanische Militärradio im Auto. Und da kommt regelmäßig dann auch immer so der Hinweis, gib immer Acht, was du in Social Media oder sonst irgendwo veröffentlichst oder so. Oder bei Fragen. Oder halte dich an die Grundregeln. Ich weiß den Text gerade nicht auswendig. Und das sollten sie eigentlich auch für so Sachen machen. Aber ich finde halt das irgendwie schon lustig, ne? Da hast du dann so Sachen wie Afghanistan, Djibouti, Syrien, wo halt die Benutzer von Strava scheinbar ausschließlich ausländisches Militärpersonal sind. Oh. Und dann siehst du halt, dann kannst du genau diese Basen sehen, halt die Laufwege um die Basis drumherum, weil das halt die einzigen sind, die auf der ansonsten schwarzen Karte diese App dann quasi nutzen, ja.
Oh Mann, ich benutze Runtastic für die drei, naja, eigentlich einmal für das eine Mal in der Woche, wo ich joggen gehe, um zu gucken, mit wie viel km/h ich meine 4 Kilometer so überlebe. Und ja, weiß ich nicht. Wenn die Daten jemand kriegen würde, wäre es, glaube ich, nicht so schlimm.
Ja.
Aber es ist ja auch Privatmission. Trotzdem gruselig. Und die Frage ist auch, braucht man das? Macht das mein Lauferlebnis anders? Naja, es ist schon interessant zu sehen, dass man jetzt irgendwie in km/h schneller ist als vor einem Jahr oder so. Sonst lässt sich das ja nicht ganz so gut vergleichen.
Habe ich über meine neue Fitbit geredet? Ich glaube, über meine alte habe ich schon mal geredet. Über meine neue habe ich, glaube ich, noch nicht geredet. Ne? Die muss ich mal aufschreiben für eine der nächsten Sendungen. Ich brauche das als Motivation. Also als einfach nur durch die Gegend zu laufen oder mit dem Rad zu fahren, um des Sportes willen, um der Bewegung willen, also nicht, wenn ich jetzt irgendwo hin muss, ist für mich langweilig. Wenn ich aber meine Fitbit-App oder sonst irgendeine App habe, wo ich dann drauf sehe, wie viele Schritte ich schon gegangen bin oder wie lange ich gegangen bin oder wie viel schneller ich gegangen bin als sonst oder wo ich lang gegangen bin, lauter so Zeug halt, das motiviert mich dann schon. Das war früher schon bei mir, als ich ein Kind war. Ich habe immer einen Fahrradcomputer gebraucht, um zu sehen, wie schnell ich fahre oder wie weit ich fahre. Ich fand das immer cool und fand das langweilig, wenn ich nur so gefahren bin. Von daher, ja, ich brauche das.
Ja, es kommt halt echt drauf an. Zum Beispiel habe ich jetzt auf dem Handy einen relativ guten eingebauten Schrittzähler und zu sehen, dass ich halt jeden Tag einfach so mit Wegen und Rumlaufen im Krankenhaus auf 10.000 Schritte komme, ist schon ziemlich geil. Aber würde ich es nicht machen, wenn es da nicht gezeigt würde? Doch, würde ich. Also ich würde es genauso machen. Weil ich mache es ja nicht aus des Sportes willen. Was du da gesagt hast, das sind Pflichtdinge. Und ja. Sport, ich mache halt auch, ich habe mal versucht, das zu messen, aber wenn du kein Fitbit irgendwas Armband hast, sondern nur mit dem Telefon misst, ja, wie willst du denn aufzeichnen, dass du zu Hause die Matte ausrollst und rumhüpfst? Das geht gar nicht. Und das hat mich so frustriert, dass ich dachte, na, den muss ich das eh nicht alles tracken.
Ja. Nee, ich nutze das auch, wie gesagt, nur für Spaziergehen, Radfahren und Schwimmen.
Ja.
Aber da rede ich dann irgendwann demnächst mal drüber, wenn ich dran denke. Ich muss es mir für das nächste Mal in die Shownotes aufschreiben. Kommen wir jetzt zu einer angenehmeren App-Geschichte. Eine App, die ich empfehlen möchte. Oh. Und die richtet sich hauptsächlich an Fotografen. Vielleicht haben auch andere Leute da Nutzen für, aber richtet sich an Fotografen. Die App ist teuer. Die kostet für Apple-Handys 10,99. Für Android weiß ich es nicht, weil ich sie da gekauft habe. Da sehe ich den Preis nicht, als ich eben gucken wollte. Aber ich bilde mir ein, es war auch irgendwas so um den Dreh. Also ist schon eine teure App. Aber ich finde sie tierisch praktisch. Gerade wenn ihr rausgeht, um zu fotografieren, ist es toll. Und es gibt viele Apps wahrscheinlich, die ähnliche Dinge können und kostenlos oder günstiger sind, aber nicht eine, die das alles kann. Also die hat schon sehr umfangreich und ich finde es sehr gut gemacht. Das Wichtigste da drin ist eine Art Planer. Und zwar kannst du sagen, also du siehst auf dem Handy deine Karte, wie Google Maps, Satellitenübersicht, und sagst dann, wo du bist oder wo du hingehen willst zum Fotografieren oder sonst irgendwie und machst da quasi eine Nadel rein und dann kannst du für ein spezielles Datum sehen, wann ist die blaue Stunde, wann ist die goldene Stunde, wann ist Sonnenaufgang, wann ist Sonnenuntergang, wann ist Mondaufgang, wann ist Monduntergang und auf der Karte selbst siehst du dann auch mit Strahlen, also es sind dann quasi so Strahlen von hier scheint die Sonne auf diesen Punkt, wenn sie aufgeht, von hier scheint sie, wenn Sonnenuntergang ist und dann kannst du auf einer Zeitleiste quasi hin und her schieben und siehst dann, wie die Sonne wandert, dass du genau weißt, wenn es jetzt 12 Uhr ist und ich bin an der Stelle, dann scheint die Sonne aus der Richtung. Was halt wichtig ist, wenn du fotografierst, willst du die Sonne im Rücken haben oder willst du von vorne haben? Wann musst du aufstehen, dass du rechtzeitig da bist, um ein Bild zu machen, wenn die Sonne halt da ist, weil die goldene Stunde, also das ist die Zeit so um den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang rum, halt meistens das schönste Licht hat oder auch die schönsten Sonnenuntergänge oder sonst irgendwie. Oder wenn du sowas halt sehen willst. Und klar, wenn du bei dir daheim bist, weißt du vielleicht ungefähr, wo die Sonne aufgeht, wo sie untergeht. Wenn du im Urlaub bist, ich habe mir die App das gekauft, als ich das letzte Mal auf Texel war oder bevor ich nach Texel gegangen bin. Und da fand ich das sehr praktisch. Da habe ich gedacht, ich will jetzt Sonnenuntergang fotografieren. Auf welche Seite der Insel muss ich? Oder wo stelle ich mich am besten hin? Kommt da die Sonne hin oder bin ich da auf der falschen Seite? So Sachen.
Ja.
Finde ich tierisch praktisch. Und auch, es gibt ja viele Leute, die auch nachts Sternenhimmel fotografieren wollen. Und dann kannst du auch die Milchstraße, wo die Milchstraße dann ist. Zusätzlich hat das Ganze auch Augmented Reality. Das heißt, du kannst dann auf dem Handy, durchs Handy durchgucken und siehst über die Realität gelegt die Streifen, wann, wo die Sonne ist. Und ganz genau das Handy da hinhalten und weißt dann, wie du die Kamera genau ausrichten musst, dass er auf die Sonne scheint oder dass die Sonne im Rücken ist oder dass er genau den Mond erwischt. Lauter so Zeug ist da drin. Das geht halt nicht nur für den einen Tag, sondern du kannst auch in Zukunft planen. Du kannst planen, wann ist die Sonne da und da oder wann ist sie mittags genau im Horizont oder in zu welcher Jahreszeit, wie sind die Mondphasen, wann ist die Milchstraße über mir richtig groß, wann ist sie nicht so groß. Zusätzlich sind da auch so anderes Zeug drin, was man brauchen kann oder auch nicht, wie was für Kameraeinstellungen du brauchst oder wie du die Kamera am besten einstellst, wie der Profil ist, also wie weit die Schärfe von deinem Objektiv reicht. Für alle möglichen unterschiedlichen Kameras kannst du einstellen, ich habe die in die Kamera, die in die Brennweite und dann sagt dir, okay, bei der Brennweite mit der Kamera musst du so weit weggehen oder so weit geht der Schärfebereich dann. Lauter so Zeug, was ich extrem cool finde. Auch wenn du ein Timelapse-Video machen willst, dafür ist das halt auch praktisch, dass du die Kamera irgendwo hinstellst, wo du später weißt, da wandert die Sonne dann durch. Ich will die Sonne da drauf haben, ich will zeigen, wie die Sonne auf- oder untergeht und ich will, dass sie dann durch das Bild wandert und dann kannst du das vorher halt auch schon so planen. Oder er sagt ja auch, wie du die Kamera einstellen musst, wie viel Bilder sie aufnehmen muss, wie viel Speicherplatz das in Anspruch nehmen willst. Lauter so Zeug, was man halt gebrauchen kann. Und da gibt's auch noch mehr, wo ich jetzt gerade nicht so drauf eingehe. Aber ich nutze das halt vor allen Dingen, um zu sehen, wann ist Sonnenaufgang, wann ist Sonnenuntergang, wann muss ich mich aus dem Bett quälen, um irgendwo zu sein und lohnt sich's dann auch da zu sein oder scheint die Sonne da aus der falschen Richtung, zum Beispiel wenn du ein Denkmal oder bestimmtes Gebäude fotografieren willst, was angestrahlt wird von der Sonne, willst halt auch wissen, wann strahlt die Sonne das an oder wann steht die Sonne dahinter und du musst es erst gar nicht versuchen, weil du dann geblendet wirst, so Sachen.
Ich finde das ja eine praktische App für Vampire.
Auch für die ist das sehr, sehr praktisch, ja. Also ist cool, halt auch für Profis, aber auch für einfache Sachen. Ich nutze dann bei Weitem nicht alles, aber ich könnte es nutzen und vielleicht mache ich das auch irgendwann und ich finde es praktisch. Also für ich finde, ist das Geld schon wert. Ja, und das gab es als erstes für Apple und seit einer Weile jetzt auch für Android und ich glaube seit einem Jahr ungefähr. Also ich habe es mir ziemlich gekauft, kurz nachdem es rauskam, da war es noch in der Beta-Version. Nur ein, zwei Kinderkrankheiten sind halt drin und wahrscheinlich gibt es auch andere vergleichbare Apps, aber ich finde die sehr, sehr gut. Und ja, nutze die häufig und habe gedacht, da möchte ich dann mal drauf hinweisen. Und ist halt auch nicht nur für Fotografen, auch sonst, wenn ihr irgendwo unterwegs seid oder reist und wollt den Sonnenaufgang sehen oder wollt Sterne gucken oder sonst irgendwie sowas.
Spannend, spannend, spannend.
Ja. Fotopilz und Links dazu in den Shownotes. Und als allerletztes in meiner
Willkommen auf der Brüll-Appen-Couch.
Ja, in meiner wie gesagt, war nur Zufall. Auch da dreht sich's um Fotografen. Es kommt ja vor, dass in gewissen Touristenregionen oder so immer dieselben Sachen fotografiert werden. Und, warst du schon mal beim Lake Wanaka?
Bitte was?
Lake Wanaka Tree. Also Lake Wanaka ist in Neuseeland. Und der ist sehr bekannt, weil er sehr schön ist. Es ist halt ein See mit Schnee bedeckten Bergen. Und in diesem Lake Wanaka ist der Lake Wanaka Tree. Das ist eine Bruchweide, die im Wasser steht und es ist ein einzelner Baum und ist halt sehr fotogen. Sieht halt sehr cool aus. Auf Instagram ist der sehr populär und wird da sehr oft fotografiert. Und klar, für Landschaftsaufnahmen ist Neuseeland natürlich toll. Und das hat aber so Ausmaße angenommen, dass da Leute reinklettern, um sich dann da drin zu fotografieren. Und jetzt ist kürzlich schon ein Teil von dem Baum abgekracht, weil es ist halt auch eine Bruchweide, die hat ihren Namen nicht umsonst. Und jetzt müssen sie halt gucken. Also jetzt werden erstmal Schilder aufgestellt, aber wenn das halt auch nicht hilft, dann ja, als nächste Stufe muss er dann halt eingezäunt werden, was halt die Aussicht dann auch ja nicht mehr so touristisch schön macht. Und daraufhin hat sich dann ein Grafikdesigner namens, also auf die Meldung hin, Oliver KMIA, so heißt er, Oliver Kmia, so heißt er auf Twitter, Instagram und so weiter, hingesetzt und ein 2-Minuten-Video gemacht auf Instagram. Das heißt Insta-Travel, a Photogenic Mass Tourism Experience. Also ist ganz neu, ist erst 3 Tage alt. Und ich fand das sehr cool, weil der hat einfach gewisse Hashtags auf Instagram gesucht, von zum Beispiel Eiffelturm oder EasyJet oder Follow Me Too oder Pisa, Mona Lisa, Empire State, ne? Halt so Touristendinger, aber auch dann Sachen von Essen wie, keine Ahnung, ich kann die Schriftzeichen nicht lesen, irgendwelche asiatischen Schriftzeichen oder Paella oder Pizza Margherita oder Beach Legs, so Sachen, also
Was?
Typ Beach, also Strandbeine. Oder da
Was?
fotografierst wie deine, du kennst doch die Aufnahmen, wo jemand am Strand im Stuhl sitzt und nimmst deine Beine auf, wie sie in der Sonne quasi braten. So, ne? Um zu zeigen, dass du am Strand bist, dass du braun wirst und dass das Wetter schön ist, so ungefähr. Hashtag Beachlegs, falls jemand
Bitchlecks.
da einen Fetisch für hast. Und hat die genommen und hat dann die Bilder gesammelt und halt die in der Slideshow übereinander gelegt, in der ganz schnellen Folge. Und da sieht man halt, dass alle dasselbe Bild quasi aufnehmen. Ne? Follow Me Too, also wo du vorne dran jemand hast, der die Hand nach hinten streckt, Richtung Foto. Oder alle, die vorm schiefen Turm von Pisa stehen und irgendwie versuchen, den mit ihren Händen gerade zu rücken oder dagegen zu drücken oder sonst irgendwie. Ja, alles quasi dieselben Bilder. Oder ja, in Australien vor ja, Outback vor vor dem Warnschild, wo ein Känguru drauf ist. Lauter so Zeug halt überall dasselbe. Also natürlich zu unterschiedlichen Zeiten und sieht alles ein bisschen anders aus, aber halt, dass wir halt alle überall dieselben Bilder aufnehmen.
Klar, man sucht ja auch nach dem Motiv, was man schon bei anderen gesehen hat, versucht es in seiner individuellen Variante, aber trotzdem genauso,
Und
dass
es,
es mittig drauf ist, wie alle anderen Fotos das zeigen, aufzunehmen, um zu
ja.
zeigen, tada, ich war auch hier.
Ja. Und es ist ja auch für dich, dann für dich halt die Erinnerung. Also klar, ich denke mir oft auch bei Bildern, ich mache die halt, ich mache sie halt für mich. Ich poste sie vielleicht nicht unbedingt, weil ich denke, das ist dann schon 10.000 Mal passiert. Mein Bild hat nicht so einen Mehrwert, aber manche poste ich auch, weil ich denke, es ist halt jetzt meine Version davon. Und da spricht ja auch nichts dagegen. Es ist halt lustig, dass wir halt mittlerweile dabei sind, dass jeder eine Kamera, jeder hat eine Kamera dabei, weil jeder ein Handy einstecken hat. Oder ein Tablet. Die finde ich ja immer super, die Leute, die mit dem Tablet fotografieren.
Ja, das sieht immer so dumm aus.
Gut, spricht ja auch nichts dagegen, aber es ist halt trotzdem lustig, wenn man das dann so sieht in dieser Videoform. Von daher, das Video dauert gut 2 Minuten, kann man sich mal.
Wie? Hallo Sprit, ich habe gerade erklärt, wie professionelle Podcaster eigentlich mindestens 2 Aufnahmen machen. Hä? Da hat man einmal davon abgesehen und zack, Timeout.
Ja, das tut mir auch leid. Ich mein Teamspeak spinnt heute ein bisschen und stürzt ab und zu ab.
Du wolltest halt nur mal Urlaubsfotos machen.
Ja, aber ich war auch am Ende. Ich weiß nicht, was man noch gehört hat, aber ich war auch am Ende, was das angeht. wie gesagt, könnt ihr euch mal anschauen. Und damit bin ich durch mit dem App-Talk für heute, mit der App-Talk-Affen-Couch, wie auch immer. Und jetzt wandern wir nochmal auf die Serien-Affen-Couch mit dir.
Genau, mit mir, dem großen Serienaffen. Und zwar habe ich gesehen Master of None. Schon mal gehört?
Ja, ist die Serie mit Aziz Ansari, um den es ja auch etwas Wirbel in den letzten Wochen gab.
Ja, der hat nicht so gute Schlagzeilen gemacht.
Ich habe versucht, mir da ein Bild zu machen. Ich habe irgendwann nicht mehr durchgeblickt und gab so viele Argumente hin und her. Wie auch immer. Googelt einfach Aziz Ansari und ihr findet alle möglichen Artikel dazu. Das ging in die Richtung auch von diesen Weinstein sonstigen MeToo-Dings, aber auch nicht ganz so. Es war eine bisschen andere Geschichte. Es war sehr unglücklich berichtet von der Seite, die das gemacht hat. Und es, ja, wie auch immer. Ich habe mir keine endgültige Meinung dazu gebildet. Die Serie selbst, ich glaube, ich habe den Anfang, den Piloten mal gesehen, aber es war nichts für mich von der Art und Weise. Ich bin da sehr eigen, was Comedy-Serien angeht. Von daher bin ich jetzt aber gespannt, was du uns erzählst.
Genau, ich habe die erste Staffel gesehen und 3 oder 4 Folgen der zweiten Staffel. Und mir gefällt es richtig gut. Von Aziz Ansari hatte ich vorher noch nicht viel gehört. Er spielt einen 30-jährigen Mann mit indischen Wurzeln, der in New York lebt und Schauspieler ist. Naja, meistens für Werbeclips und nicht für richtige Filme. Und wenn er mal in richtigen Filmen landet, wird sein Part rausgeschnitten. Er hat Freunde, er hat so seine Gang aus 2 Kumpels und einer lesbischen Kumpeline, die ihm nahesteht. Er hat Familie, die wirklich sehr, sehr schräg ist, mit festgefahrenen Meinungen. Die sind halt beide indische Immigranten der ersten Generation, also nicht in Amerika geboren, und sind total liebenswert, verkorkst, bis hin zu furchtbar peinlich. Und es macht einfach Spaß. Er hat die ganz alltäglichen Probleme, er hat zwischenmenschliche Probleme, er hat berufliche Probleme, er ist irgendwie nicht so fern. Man sieht ja oft Filme, wo Leute in perfekten riesigen Wohnungen wohnen und ein glückliches Leben führen und man fragt sich, Moment, du studierst, wie kannst du dir den ganzen Scheiß eigentlich leisten? Sondern es ist schon ein bisschen realistischer und man sieht, wie zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren und auch nicht. Und jede Folge hat quasi ein Thema, so zwischenmenschliche Dinge. Und also zum Beispiel Religion, wo er hinterfragt, was macht eigentlich Religion mit dem Leben? Oder was haben sie noch? So Eltern. Was mache ich eigentlich mit der Herkunft meiner Eltern? Oder was sagt meine Familie über mich aus? Dann geht es darum, um Rassismus. In der Folge Indians on TV, von wegen, hey, du kriegst die Rolle als Inder nicht, weil du keinen dummen Dialekt hast und solche Dinge. Es geht um Dating, es geht um Trennung, es geht ums Sterben und das ist unglaublich schön dargestellt. Ich finde das super, dass nicht nur irgendeine Geschichte fortlaufend erzählt wird, das passiert auch, sondern konkret Themen angesprochen. Und in der ersten Folge der zweiten Staffel ist sogar alles in Schwarz-Weiß, was ich sehr mutig finde für eine Comedy-Serie. Ja, es macht Spaß. Es ist jetzt nicht so klassisch mit, ich muss die ganze Zeit lachen, es ist so furchtbar witzig. Aber es regt zum Nachdenken an, die Charaktere sind super sympathisch und man sitzt dann da und kann sich drüber unterhalten. Es ist klar, viel Komik und viele Dinge, die vielleicht nicht passieren, wie ich fahre mit einem kleinen Auto durch italienische Gassen und bleib dann da stecken, nachdem vorher ein viel größerer Laster durchgefahren ist. Aber das passt alles zusammen. Es ist ein stimmiges Bild. Ich mag die Charaktere, ich mag Dev und seinen riesigen Freund Arnold, neben dem Dev aussieht, als wäre er ungefähr minus 1,50 Meter groß. Ich würde dem Ganzen 9 von 10 Bananen geben. Echt eine Empfehlung.
Nicht schlecht.
Da musst du gleich mal husteln, ne?
Da habe ich mich entstummt und dann muss ich husten. Ja, vielleicht gebe ich der Serie doch nochmal eine Chance. Schau nochmal rein. Die gibt's ja auf Netflix, ne?
Ja.
Ja. Gucken. Gut, dann sind wir am Ende für heute.
Genau. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal im Dschungel, wenn die Affen wieder umherspringen zwischen den Bananen und Bananen. Nein, zwischen den Lianen und Bananen verteilen. Das ist gar nicht so leicht.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.